Ich glaube, vielen in Deutschland ist gar nicht bewusst, wie sehr wir das Zentrum von Erwartungen sind von anderen Europäern, insbesondere im Baltikum oder auch in den nordischen Staaten. Das hängt damit zusammen, dass die Vereinigten Staaten eben von vielen Europäern als nicht mehr verlässlich eingestuft werden oder dass es da zumindest eine große Unsicherheit gibt. Und die Vereinigten Staaten waren eigentlich immer so der letzte Sicherheitsgarant. Und wenn die jetzt zunehmend wegfallen, dann guckt man eben, an wen kann man sich denn hängen oder wer kann einem denn im Zweifelsfall Schutz bieten.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Wir sind Jan-Philipp Albrecht und
Imme Scholz.
Und wir sind gemeinsam Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute zu Gast ist Dr. Jana Puglirin. Sie ist Politikwissenschaftlerin und eine profilierte Expertin für europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Als Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations arbeitet sie zu Fragen der europäischen Rolle in der Welt, transatlantischen Beziehungen und strategischer Souveränität. Zuvor war sie unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik tätig. In ihren Analysen beschäftigt Frau Puglirin sich intensiv mit der Frage, wie oder ob Europa eine echte Verteidigungsfähigkeit herstellen kann. Im Januar 2026 erschien dazu auch ihr Buch »Wer verteidigt Europa? Die neuen Kriegsgefahren und was wir tun müssen, um uns zu schützen.« Herzlich willkommen, Jana Puglirin. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, ich habe auch Ihr Buch mit Gewinn gelesen und ich bin selber in den 60er Jahren geboren und mein Denken über Gefährdung oder Verteidigung ist natürlich stark durch die Friedensbewegung geprägt. Und heute benutzen wir Begriffe, die wir damals sehr kritisiert haben, wie Abschreckung, militärische Stärke, nuklearer Schutz, fast wieder wie selbstverständlich. Und die Frage wäre, erst einmal, haben wir uns zu schnell an diese neue Sprache gewöhnt? Also ist uns sozusagen diese Skepsis gegenüber Verteidigung als einzige Dimension von Sicherheit, haben wir die verloren?
Naja, vielleicht ganz grundsätzlich mal, dass die Sprache ja eine Reaktion ist auf eine Realität. Das heißt, wir reagieren ja durch diese Sprache auf etwas, was wir uns nicht gewünscht haben, wir nicht angestrebt haben, was aber um uns herum passiert, uns unmittelbar betrifft. Also der Krieg gegen die Ukraine jetzt seit mehr als 4 Jahren betrifft uns unmittelbar, hat Auswirkungen auf unsere Sicherheit, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den Putin begonnen hat. Das, was wir jetzt im Nahen Osten sehen, betrifft uns auch unmittelbar. Und ich verstehe, dass viele Leute Bauchschmerzen haben. Ich bin vielleicht nicht ganz die richtige Person, weil ich ja schon vor dem russischen Angriffskrieg, also der begann ja eigentlich auch 2014, aber schon vorher zu diesen Themen gearbeitet habe und immer auch gemahnt habe, dass wir vielleicht ein bisschen vergessen haben, wie wichtig Abschreckung ist und dass wir das Thema Verteidigung, Verteidigungsfähigkeit nicht ernst genug genommen haben, dass wir unsere Bundeswehr abgebaut haben, in Teilen wäre unfähig gemacht haben. Und ich gehörte eigentlich früher zu den Kritikern. Aber ich merke das schon auch in meinem persönlichen Umfeld, dass da viel Irritation ist. Und ich musste auch selber persönlich vielleicht ein Beispiel ein bisschen umdenken. Am Anfang fand ich in der Diskussion den Begriff Kriegstüchtigkeit gut, weil er eine Dringlichkeit gezeigt hat, in die Debatte gebracht hat, die, glaube ich, angemessen ist. Und weil, wenn man sich mit der Bundeswehr beschäftigt, man versteht dann auch den Kontext. Also Kriegstüchtigkeit eben als Prinzip, dass man Kriege führen kann, um nicht Kriege führen zu müssen. Und dass man aber diese Kriege, die man dann führen muss, auch gewinnen möchte. Oder dass man den Anspruch hat und auch die Überzeugung, dass man das gewinnen kann. Und das ist kriegstüchtig in der Bundeswehr, aber in der breiteren Bevölkerung wird damit eben auch was Offensives verbunden. Also als ob Deutschland wieder militaristisch wird, als ob Deutschland militärisch seine politischen Ziele erreichen wolle, als ob Militär das Mittel der ersten Wahl ist. Und deswegen rede ich lieber von Verteidigungsfähigkeit und habe meinen Blick auf diesen Begriff verändert. Nicht auf die Idee, kämpfen können und nicht kämpfen zu müssen oder auch einen Krieg gewinnen zu wollen, weil sonst muss man sich nicht verteidigen. Aber ja, also ich denke, wir müssen aufpassen in der Kommunikation, dass wir immer klar machen, dass wir reagieren auf etwas, was uns von außen aufgezwungen ist und dass das nicht ein Mittel der Wahl ist, was wir verfolgen.
Ja, ja, das ist ja auch eine grundsätzliche Unterscheidung zu der Situation, die wir in den 80er Jahren hatten, wo diese Aggression in der Form ja nicht vorlag.
Man könnte sagen, vielleicht, dass ja latent im Kalten Krieg eben, also Abschreckung ist ja etwas, was den gesamten Kalten Krieg bestimmt hat, und man könnte auch das Argument machen, im Zweifel oder am Ende auch vielleicht sogar mitentschieden hat. Also die gibt es ja auch die These, was hat eigentlich zum Ende des Kalten Krieges geführt, und dass auch quasi der finanzielle Druck durch Rüstung auch die Sowjetunion damals bewogen hat, ja, zu Perestroika und zur Öffnung.
Genau. Und Sie haben ja die Bedrohungslage sehr deutlich jetzt beschrieben, die eben entstanden ist durch den Angriffskrieg und auch die Aggression, die da besteht. Und was ich in Ihrem Buch so interessant fand, war, dass auch deutlich wird, Verteidigungsfähigkeit ist ein sehr komplexer Begriff eigentlich. Und vielleicht können Sie den nochmal ausführen, also was da alles dazugehört.
Ja, in dem Buch war mir eben wichtig, auch zu zeigen, dass es natürlich die ganze militärische Komponente betrifft, die wir gerade diskutiert haben mit den Begriffen, die Sie angesprochen haben, aber eben, dass das nicht ausreicht, sondern dass Verteidigungsfähigkeit auch eine nicht militärische Komponente hat. Das geht einmal in die Richtung der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Die sind nicht nur militärisch, sondern hybrid, also begegnen uns auch im Informationsraum, Sabotage, Spionage, solche Fragen. Dagegen müssen wir uns auch verteidigen können, die müssen wir abschrecken können, oder wenn wir das nicht können, dann müssen wir eben resilient werden, und da kommt auch ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz ins Spiel, also dass man überhaupt ein anderes Bewusstsein hat für sicherheitspolitische Bedrohungen und dass man dann als Bevölkerung in der Lage ist, Bedrohungen zu erkennen und auch, ja, wehrhaft zu sein. Nicht im Sinne, dass jetzt alle zu den Waffen greifen müssen, sondern in dem Sinne, dass man zum Beispiel Desinformation erkennt, dass man da auch eine Kompetenz schafft in der Bevölkerung. Und das ist eben, ja, ich finde es immer schade, wenn man Verteidigung immer nur mit Militär zusammenbringt.
In dem Buch, da stellen Sie auch detailliert dar, woran es fehlt in der deutschen untereuropäischen Verteidigungsfähigkeit aus dieser Perspektive, die Sie gerade dargestellt haben. Und worauf kommt es denn vor allem an? Worauf muss Deutschland achten? Was muss es tun? Was muss es vermeiden?
Ich glaube, vielen in Deutschland ist gar nicht bewusst, wie sehr wir das Zentrum von Erwartungen sind von anderen Europäern, insbesondere im Baltikum oder auch in den nordischen Staaten. Das hängt damit zusammen, dass die Vereinigten Staaten eben von vielen Europäern als nicht mehr verlässlich eingestuft werden oder dass es da zumindest eine große Unsicherheit gibt. Und die Vereinigten Staaten waren eigentlich immer so der letzte Sicherheitsgarant. Und wenn die jetzt zunehmend wegfallen, dann guckt man eben, an wen kann man sich denn hängen oder wer kann einem denn im Zweifelsfall Schutz bieten. Und dann kommen natürlich die europäischen Mittelmächte in die Betrachtung, also Deutschland, aber auch Frankreich, Großbritannien, Polen. Und dann ist Deutschland innerhalb dieser Mächte eben besonders exponiert, einfach weil es eben das bevölkerungsstärkste und reichste Land Europas ist, aber auch, weil es eben immer noch den fiskalischen Spielraum hat, auch wenn das auf Pump ist, jetzt die nötigen Mittel bereitzustellen, die es eben braucht. Und andere Länder, Frankreich, aber auch Großbritannien, haben da echt viel, viel engere finanzielle Rahmen und haben eine Verschuldungsquote, die viel, viel höher ist als die deutsche, und haben eben auch politisch große Instabilität jetzt seit vielen Jahren eigentlich. Die Briten seit dem Brexit und auch die Regierung von Keir Starmer ist ja sehr angeschlagen. Nigel Farage in Wartestellung. In Paris fragen wir uns alle, was nächstes Jahr passiert bei der Präsidentschaftswahl. Es gibt es natürlich auch in Deutschland. Ich will die Situation hier gar nicht so schön reden. Und das kriege ich auch immer wieder vom Ausland gespiegelt. Aber so im Vergleich, also es gibt auch irgendwie unter den Blinden der Einäugige, so ein bisschen so ist das mit Deutschland. Es gibt eine große Erwartungshaltung. Gleichzeitig gibt es aber auch, das höre ich jetzt seit einigen Monaten verstärkt, insbesondere aus Polen und Frankreich, teilweise Bauchschmerzen mit Blick auf Deutschland. Also das hat viele Gründe, das hat natürlich historische Gründe, es hat auch innenpolitische Gründe. Also im polnischen Wahlkampf, der ja auch nächstes Jahr sind da Parlamentswahlen, ist Deutschland-Bashing ein beliebtes Mittel. In Frankreich, würde ich sagen, ist Teil dieser Bauchschmerzen auch die Angst um den eigenen Machtverlust im Vergleich zu Deutschland. Aber dennoch ist es eben einfach eine Tatsache, dass Deutschland momentan sehr genau beobachtet wird. Und wir sind ja rhetorisch immer ganz stark, Europa zu beschwören und zu sagen, wir stellen uns in das europäische Interesse und ein stärkeres Europa ist wichtiger denn je. Aber einige europäische Staaten haben eben große Befürchtungen, dass zum Beispiel das ganze Geld jetzt nur in deutsche Firmen geht und dass so ein Ungleichgewicht in Europa entsteht, das ungesund ist. Und die fragen sich eben, geht es hier um deutschen Nationalismus im Ende oder geht es wirklich um, also wie europäisch denkt eigentlich Deutschland? Also es gibt eine große Erwartungshaltung, viele Hoffnungen, auch ein bisschen Sorge. Und wenn Sie fragen, was muss Deutschland machen? Ich finde, die Bundesregierung muss das realisieren. Und ich würde immer plädieren dafür, dass Europa ein starkes Deutschland braucht, aber eben Deutschland vor allen Dingen auch ein starkes Europa braucht und dass wir deswegen tatsächlich gut daran täten, stark auch immer unsere europäischen Partner mitzudenken bei allem, was wir machen.
Ja, also wenn ich das mal so zusammenfasse, dann haben Sie jetzt dargestellt, dass es um Verteidigung geht und nicht um die Stärkung einer Angriffsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein Vorbehalt in der deutschen Bevölkerung, auch wegen unserer Geschichte, also zumindest in meiner Generation. Und dann haben Sie dargestellt, dass unsere europäischen Partner genau in diesem Dilemma uns auch sehen, in diesem Spannungsfeld, also starkes Mitglied Europas zu sein in dieser Verteidigungsfähigkeit, aber eingehegt zu sein oder sich der Europa auch verpflichtet zu fühlen, um da nicht auszuscheren und das dann auch zum eigenen Vorteil auf einmal zu nutzen.
Ich glaube, die Sorge ist nicht so, um das mal deutlich zu machen, dass jetzt wieder deutsche Soldaten irgendwie über die Champs-Élysées marschieren oder in Warschau einfallen. Es ist tatsächlich eher so die Sorge vor einem überdominanten Deutschland in Europa, was eben diese Macht nutzt, um auch in anderen Bereichen Politikvorgaben zu machen. Also das ist eher die Sorge. Ich glaube, man hat weniger Sorge, dass bei uns jetzt quasi wieder der Militarismus gegen Nachbarn ausbricht. Da habe ich teilweise bei der deutschen Bevölkerung, da habe ich immer so den Eindruck, dass da so ein Misstrauen ist in uns selber, was viele unserer Nachbarn tatsächlich so gar nicht haben.
Ja,
die eher die Sorge haben, die ja auch begründet ist aus den letzten Jahren, dass Deutschland eben das Vorankommen Europas eigentlich hindert. Wie gesagt, hat es ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder Beispiele gegeben, wo Deutschland dann im eigenen Interesse eher gebremst hat, aber weniger im gemeinsamen europäischen Interesse vorangeprescht ist sozusagen. Und wenn wir aber jetzt auf die Umsetzung dieser Verantwortung verteidigungspolitisch auf europäischer Ebene schauen, dann muss man natürlich konstatieren, dass das auch immer noch der Fall ist. Also, dass da eine große Zurückhaltung ist, Führung auch politisch zu übernehmen für Reformen, für eine Stärkung der europäischen Säule, zum Beispiel in der NATO oder überhaupt der europäischen Koordinierung in diesen Fragen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt zwar viel Geld zur Verfügung haben durch die Grundgesetzänderung, die kurz vor dieser Großen Koalition verabschiedet wurde, noch mit den Stimmen der Grünen. Aber die Fähigkeit dieser Regierung, aus den eigenen Schwierigkeiten heraus auf europäischer Bühne Impulse zu setzen, ganz offensichtlich da ist. Wie kommt die Bundesregierung da raus und wie schaffen wir es da, eine proaktive, gestaltende europäische Haltung als Deutschland einzunehmen?
Ich gehe nochmal ganz an den Anfang Ihrer Frage zurück. Weil dass alle EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen Interessen versuchen, auch im EU-Rahmen durchzusetzen, ist normal. Und ich würde argumentieren, dass Deutschland in dieser Frage in der Vergangenheit, also wenn wir jetzt wirklich in die letzten Dekaden zurückgehen, oft eine Sonderrolle eingenommen hat und oft das Land war, was aus vielerlei Gründen und letztendlich, weil es auch seinen nationalen Interessen diente, aber dennoch immer versucht hat, diese nationalen Interessen ein Stück weit zurückzustellen. Und insofern kann man auch argumentieren, dass Deutschland ein Stück weit ein normaleres europäisches Land geworden ist, also ähnlicher wie Frankreich zum Beispiel agiert. Die Frage ist halt, kann eine EU zusammenhalten, wenn diese übergeordnete Verantwortung eben abnimmt und auch bei Deutschland abnimmt und bei anderen Ländern dann eben auch nicht aufwächst? Das ist für mich eine zentrale Frage. Aber grundsätzlich, also dass man nationale Interessen hat und die im EU-Prozess einbringt, ist ganz normal. Deswegen finde ich auch oft, dass Politiker die EU hier auch falsch erklären. Also wenn ich die EU erkläre, fange ich auch mit dem nationalen Interesse an und versuche zu erklären, warum es auf vielfache Weise für Deutschland gut ist, dass diese EU funktioniert und auch wie sehr wir davon profitieren, auch gerade vom Binnenmarkt wirtschaftlich. Weil mir das auch schon Sorgen macht, was Sie sagen. Ich erlebe also so ein Phänomen im politischen Diskurs, dass aus einer Frustration heraus, nämlich dass vieles im EU-Rahmen nicht funktioniert hat, auch durch Blockaden, auch zum Beispiel durch die Ungarn-Blockade, dass man eben gesagt hat, okay, wir müssen pragmatischer agieren, wir müssen mehr in kleineren Koalitionen arbeiten, mit willigen Staaten vorangehen, auch mit Großbritannien außerhalb des EU-Rahmens. Und so sehr ich das auch pragmatisch begrüße und oft denke, ja, das war auch der richtige Weg, habe ich wirklich auch das Gefühl, dass die Verantwortung für Europa, also auch für die EU als Ganzes, ein bisschen darunter gelitten hat oder einfach nicht mehr so präsent ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir dahin wieder zurückkommen. Jetzt aber im Bereich Sicherheit und Verteidigung, da ist es tatsächlich so, dass die EU uns nicht den großen Sprung nach vorne bereiten kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Man muss auch bei der EU, finde ich, immer gucken, was kann die leisten, was kann die nicht leisten. Und wenn ich quasi an ein stärkeres Europa im Bereich Verteidigung denke, dann denke ich das auch auf so verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Bereichen. Dann denke ich wirklich auch an die Europäisierung der NATO. Nicht, weil ich nicht denke, dass wir Europa nicht ohne die USA verteidigen können. Also jedenfalls nicht, also das ist ein Zustand, wir haben jetzt eine sehr große Abhängigkeit, aber ich denke, dass wir diese Abhängigkeit verringern können und auch müssen.
Verringern, aber eben nicht auf null sozusagen.
Das muss man sehen. Das ist ja ein Prozess. Man muss auch gucken, wie sich die USA verändern. Aber dennoch würde ich die NATO einfach nicht total abschreiben. Das ist mir wichtig, weil da gibt es Strukturen, Prozesse, gerade was Planungsprozesse anbelangt. Die sind wichtig. Da ist Großbritannien eingebunden, da ist Norwegen eingebunden, da ist auch die Türkei eingebunden, das ich auch wichtig finde. Deswegen finde ich, eine Dimension sollte wirklich sein, wir sollten über die Europäisierung der NATO nachdenken. Dann kommt aber die EU ins Spiel, weil die EU in den letzten Jahren sich, ich finde, da sehr proaktiv, konstruktiv positioniert hat. Also die EU hat eine sehr konstruktive Rolle gespielt, indem sie sich selber als Möglichmacherin europäischer Verteidigung auch im NATO-Rahmen positioniert hat. Das hat auch von der Leyen immer wieder gesagt. Also es geht ja sehr viel jetzt um industrielle Kapazitäten, also um Fähigkeiten, die aufgebaut werden müssen, militärische Fähigkeiten. Und da ist ja ein Ziel, dass wir eben jetzt nicht wieder 27 Einzelprojekte haben, sondern dass das Ganze koordinierter, effizienter aufgebaut werden soll. Das heißt, dass man das Geld zwar, also viel mehr Geld ausgibt, aber eben auch für effizientere Strukturen und nicht einfach viel mehr Geld in dysfunktionale Prozesse steckt. So, und die EU kann da eine positive Rolle spielen. Und ich finde, das wird zum Beispiel auch in Berlin immer noch zu wenig gewertschätzt und auch zu wenig angenommen. Aber also da gibt es bei der EU eine sehr konstruktive Rolle industriepolitisch, auch was Regulierungen betrifft, auch im Einklang mit NATO-Standards und vor allen Dingen auch was Finanzierung anbelangt, weil wir, haben wir ja vorhin gesagt, fiskalpolitisch da große Unterschiede in Europa haben und es muss ja auch ein Prozess sein, wo andere Länder auch dabei sein können. Die EU hat da ja auch Programme schon aufgelegt. Ich glaube, es ist nicht weitreichend genug. Und dann natürlich gibt es zunehmend auch Kooperationen, also Minilateralismen von europäischen Staaten, die zusammenarbeiten. Und das wird auch weiter so gehen. Und für mich ist quasi die Kunst nicht so sehr, eine große neue Organisation zu schaffen. Ich finde, Organisationen sind nicht so oft die Lösung für die Probleme. Und deswegen geht es für mich eigentlich darum, dass man die Anstrengungen auf NATO-, EU-Ebene und im Rahmen dieser Minilateralismen konstruktiv zusammenbaut und dass die einem Leitbild und einem Ziel folgen. Und das ist natürlich extrem schwierig, aber wäre für mich eigentlich die richtige Herangehensweise.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil der Anspruch eben doch immer noch deutlich größer ist als die Realität. Also die EU hat einige Schritte in Gang gesetzt, die wichtig sind. Jetzt wird sich das zeigen, wie das zum Beispiel bei gemeinsamer Beschaffung auch wirklich funktioniert. Gleichzeitig, wenn wir auf diese kleineren Bündnisse schauen und die Kooperationsfähigkeit untereinander, also einige Mitgliedstaaten, vielleicht auch an Nicht-EU-Staaten mit in einem Bündnis, dann erlebe ich zumindest die Bundesregierung da häufig trotzdem nicht als den Treiber. Und das scheint mir doch wichtig zu sein, dass sich das ändert. Vielleicht ist das auch eine Vorsicht, jetzt sozusagen Bündnisse abseits der EU 27 zu verfolgen. Das ist verständlich. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass Europa unglaublich langsam geworden ist. Und das sehen natürlich auch viele. Also ich glaube, ganz viele Leute sind sehr überzeugt, EU ist eine gute Sache mittlerweile, ja, in vielen Ländern auch der Europäischen Union. Und gleichzeitig sehen sie, dass es halt nicht schnell genug vorangeht und hören Geheimdienste, die sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Russland irgendwie an der Ostflanke versucht, in 2-3 Jahren anzugreifen. Das macht ja vielen Leuten auch Angst und man fragt sich, wo ist da die Handlungsfähigkeit? Welche Rolle haben unsere Staats- und Regierungschefs jetzt über diesen Schatten rüber zu springen und tatsächlich mal was auf den Weg zu bringen?
Sie haben mit Ihrer Beobachtung recht, aber in einem Punkt würde ich widersprechen. Ich finde tatsächlich, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass die schwarz-rote Regierung eine neue Offenheit gegenüber diesen Minilateralismen zeigt. Es war eigentlich ganz lange immer Mantra, wir wollen das nicht, eben weil wir die EU nicht unterwandern wollen und die NATO. Und wir haben sehr institutionell gedacht, das tun wir so nicht. Aber Sie haben schon recht, wenn man sich anguckt, jetzt die Koalition der Willigen zur Ukraine oder Straße von Hormuz, das ist dann meistens Frankreich und oder Großbritannien, was irgendwas anstößt. Und wir sind zwar dabei, aber wir machen nicht so mit. Oder auch eine andere Dynamik, die ich gerade sehr spannend finde, zwischen den nordischen und den baltischen Ländern, gibt es schon lange die sogenannte NB8. Aber die ist jetzt in den letzten Jahren wirklich ein politisches, vertieftes Gremium geworden. Also die sind ursprünglich so gestartet, so wie die Visegrad-Gruppe. Man trifft sich und man tauscht sich aus. Aber dadurch, dass die so ähnlich auf diesen Krieg gucken und auf das, was der Krieg für sie bedeutet, haben die angefangen, sich wirklich viel enger abzusprechen und das teilweise auch zu untermauern jetzt. Also sie sind ja auch in mehreren, so also NORDEFCO und JEF, das sind so militärische Bündnisse, teilweise auch also mit Großbritannien, die JEF. Und da passiert sehr viel und da ist sehr viel Dynamik. Und die würden sich zum Beispiel wünschen, dass Deutschland da auch aktiv mit dabei ist. Und da haben Sie recht. Aber trotzdem würde ich sagen, also in Deutschland, das sieht man jetzt auch in der Militärstrategie, die gerade veröffentlicht wurde, die Idee, die ich jetzt hier rauslese, ist so ein bisschen, wir müssen quasi ein starkes Deutschland sein.
Deutschland muss stark sein, damit alle Europa, anderen, genau. Und genau. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von, wir machen jetzt ein gemeinsames Bündnis zu irgendeiner Frage. Also so nehme ich das jetzt gar nicht. Es ist eher dieses, wir sind die Good Guys in Europa gegenüber Trump, oder?
Ich würde es nicht so sehr als Gegensatz formulieren. Ich finde schon, ein starkes Deutschland, was auch eine funktionsfähige Bundeswehr hat, ist definitiv wichtig. Aber die Militärstrategie, da hieß es ja Verantwortung für Europa. Und was mir nicht so klar ist, ist, also das ist auf jeden Fall Sicherheit für Europa, aber nicht so sehr Sicherheit mit Europa. Ja. Und da finde ich auch, dass da noch nicht weit genug gedacht ist. Also das würde ich auch auf jeden Fall als Vorwurf formulieren, dass die Bundesregierung gerade bei ihren Anstrengungen jetzt, wie werden wir verteidigungsfähiger, zu wenig noch mitdenkt und was bedeutet das für die EU-Strukturen? Das ist, manchmal hat man den Eindruck, wahrscheinlich wird das BMVG jetzt den Kopf schütteln, aber als ob das so eine Last ist. Also als ob quasi diese EU-Initiativen, ja, das muss man auch mitmachen und eigentlich finden wir das politisch auch gut, aber es bringt eh nichts. Also so ein bisschen spüre ich oft, ist der Vibe.
Wenn Sie jetzt die Bundesregierung an der Stelle beraten würden, was wären die ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, so da müsste die Bundesregierung jetzt vielleicht institutionell was auf europäischer Ebene mit Partnerinnen und Partnern gemeinsam anstrengen, ja? Also nicht nur dieses, wir haben jetzt ein Bataillon in Litauen oder wir gucken jetzt, dass die Rheinmetall-Aufträge irgendwie besser koordiniert sind, sondern wirklich, was wäre so ein größerer Schritt, den Deutschland in Europa auch anregen könnte mit dieser Stärke?
Also da würde ich auch zunächst wirklich auf diesen Umbau in der NATO, die Europäisierung gucken. Da gibt es ja auch die große Frage, wer führt, wenn die USA nicht mehr führen wollen. Und man sieht in der NATO schon natürlich, dass die Amerikaner noch jeden Tag zur Arbeit kommen. Der Saqqara ist ein Amerikaner und natürlich wird da gearbeitet. Aber politisch sind die Amerikaner tatsächlich nicht diejenigen, die gerade die NATO stark führen. Und da gibt es eine Lücke und die Frage ist, wer springt da rein? Und da würde ich auch nicht dafür plädieren, dass Deutschland das alleine machen sollte. Da haben wir ja gerade schon, also würde ich davor warnen, aber Deutschland im Verbund mit Frankreich, mit Italien, wichtig, wird immer vergessen, mit Frankreich, Großbritannien, genau, Italien und Polen, dass man da eigene Initiativen einbringt und gerade auch, da geht es ja jetzt auch darum, ob so Führungspositionen in der NATO stärker europäisch besetzt werden sollen, dass man da auch Angebote macht, das fände ich wichtig. Im EU-Rahmen fände ich es tatsächlich auch wichtig. Ja, wenn man die EU-Initiativen konstruktiver sehen würde. Ich hatte oft den Eindruck in den letzten Jahren, dass die Vorteile für Deutschland, es ist ich, die zwar gesehen habe, aber dass die hier nicht so gesehen wurden. Dass es ein bisschen so eine Attitüde gab, das brauchen wir eigentlich nicht, das können wir im Zweifelsfall selber. Das ist mehr für andere Länder, kleinere Länder, fiskalisch nicht so potente Länder. Aber A, denke ich mir, dass Deutschland davon auch profitiert und B, ist es ja immer noch wieder zurückkommt auf diese Rolle als Möglichmacherin, also Deutschland als Möglichmacherin von europäischer Kooperation. Das finde ich sehr wichtig, dass wir eben dran denken, es geht nicht nur darum, dass wir stärker werden, sondern die anderen auch. Und nur wenn wir stärker werden, reicht es nicht. Und natürlich kann man sagen, ja, dann ist halt die Sache der anderen, sich darum zu kümmern. Aber ich finde, Deutschland hat da tatsächlich diese Verantwortung, die ja auch allenthalben beschworen wird. Das heißt natürlich nicht, dass wir da jetzt alles finanzieren sollen oder so, aber dass man diese Initiativen positiver begleitet oder vielleicht auch mal versucht, die ein oder andere anzustoßen und zu formen.
Ja.
Und nicht, also ich höre häufiger auch von einem Abwehrkampf gegen Brüssel. Das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Absolut. Bevor wir dann vielleicht auch von der europäischen Ebene mal auf die globale Ebene schauen, habe ich noch zwei konkrete Fragen, die vielleicht auch ein bisschen nochmal eine andere Richtung einschlagen. Denn eine Sache, die eben nicht wirklich in der Hand der Deutschen liegt, ist die Frage der nuklearen Abschreckung. Es ist jetzt jüngst wieder eine spannende Studie zugegeben von Claudia Major und Tobias Bunde. Die Debatte ist da und Merz und Macron sprechen. Wie schauen Sie da drauf? Welche Rolle spielt das mit Blick auf die Frage, was entwickelt sich auf europäischer Ebene eigentlich jetzt?
Also die Studie ist super. Vielleicht können Sie die, wenn Sie sowas wie Shownotes haben.
Machen wir.
Also Sie haben mit dem Problem nukleare Abschreckung, gehen Sie eigentlich ins Herz des Dilemmas, was wir gerade haben. Also wir sprechen ja viel davon, dass wir Europa ohne die Amerikaner verteidigen können wollen. Etwas, was die Trump-Administration ja auch immer wieder sagt, dass sie das gerne möchte. Da geht es aber immer um konventionelle Verteidigung. Das heißt nicht, der nukleare Teil wird ausgespart. Nuklear ist es so, dass die Trump-Administration das nicht in Frage gestellt hat, zu keinem Zeitpunkt. Aber natürlich jede einzelne Äußerung von Trump, die entweder die russische Bedrohung negiert oder die NATO als solche, als Papiertiger darstellt, die hat auch eine schwächende Wirkung, was die Glaubwürdigkeit auch der nuklearen Abschreckung betrifft. Im Grunde genommen geht es ja darum, ob glaubwürdig ist, dass die Amerikaner, das ist ein amerikanischer Präsident, also Trump, die Sicherheit seines Landes riskiert, auch wenn die USA zum Beispiel territorial gar nicht betroffen sind, sondern wenn es eben quasi einen Angriff auf europäisches Territorium gibt oder auch eine nukleare Bedrohung auf europäisches Territorium. Und die USA sind davon nicht betroffen. Und das war immer ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber diese Regierung durch ihre ganze Rhetorik und ihre Attitüde gegenüber der NATO und auch angesichts der Tatsache, dass Russland für diese Trump-Regierung nicht als Bedrohung angesehen wird, ich glaube, so stark muss man das sagen, da gibt es eben diese enormen Zweifel. Gleichzeitig ist das der Bereich, wo man die Amerikaner am allerschlechtesten ersetzen kann oder wo es eigentlich nur schlechte Lösungen gibt. Also es gibt... Und die Studie, die Sie zitiert haben, die fächert diese Optionen auf. Aber wenn ich kurz drauf gucke, und so habe ich es auch zum Beispiel in meinem Buch dargestellt, also es gibt kurz- bis mittelfristig keine Alternative zu der erweiterten nuklearen Abschreckung der Amerikaner. Wir können in einen vertieften Dialog mit den Franzosen gehen und auch mit den Briten. Und eine gute Entwicklung im letzten Jahr war, dass die Franzosen und die Briten auch stärker miteinander im nuklearen Bereich kooperieren wollen und da explizit eine europäische Komponente formulieren. Also explizit sagen, es geht jetzt nicht nur um Frankreich und Großbritannien, sondern wir sind uns bewusst, es geht hier um europäische Sicherheit. Und da kann man überlegen, wo kann man da anknüpfen. Die Dialoge gibt es ja mit Frankreich. Macron hat das mehrfach angeboten. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das nicht darum geht, das eins zu eins zu ersetzen, was die Amerikaner bereitstellen und dass die Mittel von Frankreich und Großbritannien eben viel begrenzter sind. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, das zu machen, das auszuprobieren. Es wird aber immer diskutiert, eigentlich nur als Ergänzung zu dem, was wir schon haben. So Überlegungen wie eine EU-Nuklearbombe halte ich für relativ absurd. Aus ganz, ganz vielen Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, wer dann quasi die Entscheidungsgewalt hat. Ich glaube auch nicht an so eine rotierende Entscheidungsgewalt. Das ist so eine wichtige Frage. Und auch, weil wir einzelne EU-Länder haben, die Nuklearwaffen grundsätzlich ablehnen, wie Österreich, diesen Weg sehe ich nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Überlegung, ob einzelne europäische Mächte, die jetzt auch immer noch Mitglied sind im Nichtverbreitungsvertrag, da quasi aussteigen würden und eigene Nuklearprogramme verfolgen würden. Es gibt eine Diskussion dazu, also eine in den Kinderschuhen Diskussion in Polen, es gibt eine Diskussion in den nordischen Staaten, es gibt ja auch immer wieder Op-Eds in Deutschland, die diese Option aufwerfen, ist für mich die schlechteste Lösung. Ich würde aber nicht ausschließen, dass wenn die Bedrohung steigt und quasi die Rolle der USA noch unsicherer wird und auch, dass es dann dazu käme, dass Staaten darüber nachdenken. Um das jetzt so ein bisschen einzufangen, finde ich, sollten wir wirklich über diese französisch-britische Schiene gehen, weil mehr Nuklearmächte uns meines Erachtens nicht sicherer machen. Aber sie haben damit wirklich in den Kern des Dilemmas getroffen. Das ist die allerschwerste Frage für die Europäer, wie man damit umgehen soll.
Und um das Dilemma dann an der Stelle komplett zu machen, ist es natürlich so, dass wir jetzt gerade erleben einerseits eine konventionelle Aufrüstung, die sich aus einer Notwendigkeit jetzt ergibt, und andererseits erleben wir zum Beispiel mit dem Krieg in Iran auch eine andere Vorgehensweise gegen jemanden, der eben Atomwaffen möglicherweise bauen möchte. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt infolge der Diskussion, die wir eben hatten: Gibt es eigentlich eine Perspektive oder auch eine Rolle Europas mit Blick auf eine nukleare Abrüstung? Gibt es die noch oder ist die auf Dauer vom Tisch?
Das Problem ist ja, dass Europa in diesem nuklearen Konzert eben nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also wir haben zwei Nuklearmächte, Großbritannien und Frankreich, aber die Dynamik ist ja woanders. Und ich würde argumentieren, dass wir sowas wie ein zweites Atomzeitalter sehen. Also Sie hatten das ja ganz am Anfang beschrieben, Friedensbewegung, 60er Jahre geboren, aber auch wie man geblickt hat auf so Begriffe wie Fähigkeit zur gegenseitigen Vernichtung, Zweitschlagsfähigkeit. Das waren ja Begriffe, die den Kalten Krieg sehr geprägt haben, aber dann komplett aus dem Bewusstsein verschwunden sind. Und das wurde ja auch als totale Errungenschaft gesehen, und das war es ja auch, ne? In den 90er Jahren oder auch schon in der zweiten Phase des Kalten Krieges, erst Rüstungskontrolle, dann Abrüstung, also die Zerstörung auch von Nuklearsprengköpfen. Dann in den 90er Jahren ging das ja so weiter. Aber in den letzten Jahren sehen wir eben die gegenteilige Bewegung. Wir sehen, dass sowohl in Russland als auch in den USA das Atomwaffenarsenal modernisiert wurde oder noch wird. Wir sehen, dass Atomwaffen als politische Waffen wichtiger geworden sind. Es gibt auch wieder, ich mache ein bisschen Werbung, eine gute Studie von den Kollegen der SWP, Livio Horowitz, der schrieb gemeinsam mit einer Kollegin so eine Übersicht über nukleare Drohungen aus Russland. Also man hat von Anfang an gesehen, wie Putin die nukleare Drohung auf den Tisch legt und benutzt eben, um uns auch enorm unter Druck zu setzen. Wir haben China, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die gerade nuklear enorm aufgerüstet haben und auch immer noch aufrüsten.
Zivil und militärisch.
Genau, ja. Die sind noch nicht in den Sphären, wo Russland als größte Nuklearmacht und die USA als zweitgrößte Nuklearmacht sind, aber die wollen dahin kommen, das ist das Ziel, und die sind auf Hochtouren dabei, und China verweigert sich sämtlichen Rüstungskontrollanstrengungen oder auch nur Transparenzmechanismen. So, und das heißt, wir haben jetzt seit Februar auch kein nukleares Rüstungskontrollabkommen. Mit New START ist das letzte ausgelaufen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir im Prinzip drei Großmächte haben, die alle an den Wert von Nuklearwaffen glauben, die ihr Arsenal entweder pflegen oder ausbauen. Und die alle auch wirklich kein Interesse haben an Rüstungskontrolle, geschweige denn an Abrüstung. Und in dieser Situation jetzt dieses Thema wieder nach vorne zu bringen, ist enorm schwierig. Ich glaube dennoch, dass, also wo ich absolut immer einen Punkt sehe, ist, dass gerade wenn wir jetzt als Europäer erfolgreich sind und tatsächlich verteidigungsfähiger werden, das würde ja heißen, dass wir zumindest konventionell auch viel, viel mehr haben. Und wir müssen uns schon immer auch überlegen, wie wird das zum Beispiel in Russland wahrgenommen. Das heißt nicht, dass Russland kreiert immer wieder Vorwände. In der Ukraine haben sie Bedrohungen erfunden, um dann ihren Einmarsch zu legitimieren. Das heißt nicht, dass, ich denke, wir müssen jetzt da quasi uns zurückhalten. Ja, wir müssen kein Appeasement machen. Aber wo ich schon dafür bin, ist, das war im Kalten Krieg auch so, dass es belastbare Mill-to-Mill-Kontakte gibt. Also, dass wir unsere Intention transparent machen, aber dass wir auch immer wieder anbieten, ihr könnt bei uns auch nachschauen. Also, wir machen das und wir machen auch nichts anderes. Und das zumindest jetzt im Verhältnis zu Russland. Grundsätzlich ist es halt aber trotzdem so, dass die Europäer in dem Bereich halt eben, ja, wir können eine politische Kraft sein, wir können eine normative Kraft sein, aber dadurch, dass wir die Arsenale nicht haben, können wir da wirklich nur sehr begrenzt Einfluss ausüben.
Ja, ich finde aber wichtig, dass Sie trotzdem nochmal, also bevor Sie auf diese geringen Einflussmöglichkeiten Europas eingegangen sind, deutlich gemacht haben, wie gefährlich Atomwaffen einfach sind.
Ja, oder auch, ich meine, ich bin ja jemand, die sagt, wir brauchen Abschreckung. Aber natürlich muss man da immer auch dazu sagen, dass das es ist auch nicht eine Goldrand oder eine Lösung, die ohne Probleme ist und alles ist super. Wir haben im Kalten Krieg gesehen, wie groß das Risiko auch ist von Fehlwahrnehmungen, Missverständnissen, technischen Schwierigkeiten. Deswegen finde ich eben so Transparenzmaßnahmen und so ja eben auch so wichtig. Abschreckung muss geschehen, aber ist natürlich auch nicht ohne Risiko. Und natürlich sind Nuklearwaffen für mich keine Kriegsführungswaffen. das vielleicht auch nochmal so darzustellen. Deswegen macht mir das ja so große Sorge, wenn ich mir den Nukleardiskurs in Russland angucke. Der ist natürlich auch gemacht, um uns wirklich einzuschüchtern. Ja. Aber wenn dann jemand wie Sergei Karaganov so einen wilden Artikel schreibt über, man könnte auch mal überlegen, ob man nicht eine Nuklearwaffe mal einsetzt, um quasi dem Westen das Rückgrat zu brechen, also moralisch, dann schaudert's mich.
Ja, genau. Und das ist ja eine ganz wichtige Dimension dieser Welt im Umbruch, in der wir jetzt gerade sind, wo eben Gewissheiten jetzt eben wie für Westeuropa oder für nicht nur Westeuropa, auch Osteuropa, dass die NATO da ist als ein Sicherheitsbündnis, ein Verteidigungsbündnis, das gilt nicht mehr. Und andere holen dann eben diese Diskurse, diese aggressiven Verunsicherungs- und Verschleierungsdiskurse hervor. Und gleichzeitig gelten eben diese pragmatischen Ansätze der Kontakte zwischen Militärs, dieser berühmte rote Telefon und so weiter, da kann man sich nicht mehr drauf verlassen. Und das führt zu einer großen Verunsicherung. Und dann eben China als neuer Akteur, das war ja lange Zeit so auch nicht der Fall. Das heißt, wir haben es mit einem Umbruch in den internationalen Beziehungen und in den Kräfteverhältnissen zu tun. Und das ist jetzt die allgemeine Einleitung zu dem Übergang zu der Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Beziehungen zwischen Deutschland und Europa und Ländern des globalen Südens in dieser Sicherheits- und Verteidigungsfrage? Denn die nehmen ja auch wahr, was in der Welt geschieht und sehen das auch nicht unbedingt als einen Zuwachs von Sicherheit für sich. Und auch nicht, wenn man Sicherheit nicht nur als militärisch nimmt, sondern einen erweiterten Sicherheitsbegriff hat, den sprechen Sie ja auch an in dem Buch. Und deswegen ist dieser Nichtverbreitungsvertrag auch so wichtig, weil das wissen wir ja auch in den 60er, 70er Jahren gab es ja in Lateinamerika beispielsweise Interesse dran, die Atomwaffen selber zu entwickeln. Und Westdeutschland hat da wohl mitgemacht, zumindest ein bisschen zeitweise die Hoffnung auch alimentiert in Brasilien. Und jetzt würde ich Sie fragen, wie sieht das Signal, dass Europa jetzt mit seinen Verteidigungsinitiativen bei gleichzeitiger und auch Deutschland bei gleichzeitiger Kürzung von den Mitteln, die für positive Kooperationsansätze mit Ländern des globalen Südens stehen, für Gemeingüter, für das, was uns als Menschen, als Menschheit verbindet. Wie interpretieren Sie dieses Signal? Wie wichtig ist das?
Also vielleicht würde ich da am Anfang nochmal einen größeren Bogen spannen, weil ich das ganz interessant finde, quasi sich vor Augen zu führen, wie sich die Welt verändert aus Sicht von Ländern des globalen Südens. Da gibt es natürlich auch nicht die Sicht.
Genau.
Einfach nur mal pro forma ist natürlich ein sehr großer Raum, über den wir sprechen, sehr viele, sehr diverse Länder. Aber was, wo ich sagen könnte, dass da schon Gemeinsamkeiten sind, ist, dass der Schmerz über quasi das Erodieren der sogenannten liberalen internationalen Ordnung, regelbasierten Ordnung, ist wesentlich geringer als bei uns, jedenfalls in den Diskussionen, die ich führe, weil da das Argument kommt, diese Regeln oder diese liberale internationale Ordnung, die hat auch nur in Teilen funktioniert und vor allen Dingen für euch und für uns eigentlich nie so wirklich. Wir konnten da nicht richtig teilnehmen, also es war ungleiche Teilhabe. Wir waren nicht repräsentiert. Ihr habt, unsere Themen waren überhaupt nicht dominierend und so präsent. Es gab immer wieder Klagen, die ich gehört habe und ja auch zu Recht, dass es doppelte Standards gibt. Also, dass wir Regeln verlangen oder die Einhaltung von Regeln verlangen, die wir auch nur sehr selektiv anwenden, wenn es uns gerade passt. Das heißt, und ich habe das so stark gemerkt, ich war in Genf ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu Diskussionen im UN-Rahmen. Und ich habe das so stark gemerkt, insbesondere auch in der Diskussion mit den europäischen Vertretern, die alle gesagt haben, wie schwierig das ist, den sogenannten globalen Süden für die Ukraine-Resolution an Bord zu holen. Da war man ja sehr erfolgreich am Anfang. Man hat ja zwei wirklich sehr starke Resolutionen mit viel Zuspruch. Aber die sind uns auch nicht zugeflogen, die Herzen, sondern da musste man wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten. Und bei unseren Sanktionen waren ganz viele Länder nicht an Bord, auch die großen Länder nicht, ne? Angefangen Indien. Und was ich ganz viel gehört habe, war wirklich so, ihr wollt plötzlich, dass wir uns für euren Krieg interessieren. Unsere Kriege waren euch aber wirklich lange egal. Und diese Frustration, die stammt auch noch aus Covid-Zeiten, wo man sich alleingelassen fühlte wegen der Impfung und auch was Finanzpolitik betrifft. So, und die schlägt uns jetzt mit Werf entgegen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass aber viele Länder, insbesondere die Mittelmächte, die jetzige Situation viel konstruktiver lesen, als wir die lesen. Was die nicht wollen, ist, die wollen nicht in so einen Systemkonflikt reinrutschen. Also die sehen natürlich auch, China und Russland schließen sich enger zusammen und dann sehen sie quasi immer noch den Westen, wobei ja fraglich ist, wie geheim der eigentlich noch ist. ist. Aber die wollen sich nicht entscheiden. Die wollen nicht so Kollateralschaden in dieser Großmachtauseinandersetzung werden, sondern die nutzen diesen Moment, um ihre eigene Souveränität größtmöglich zu maximieren. Genau. Die gucken, wie können wir mit allen ins Geschäft kommen? Wie können wir vielleicht auch in einer Situation, wo alle auch von Diversifizierung reden, die haben ja was wir brauchen. Ne? Es geht ja viel auch um Rohstoffe, seltene Erden und so weiter. Und die merken jetzt, dass sie vielleicht nicht nur so ein Spielfeld sind oder so ein Spielplatz für andere Länder, sondern dass sie auch wirklich ein Spieler sein können. Und da sind die Europäer definitiv nicht die, die automatisch der Partner der Wahl sind oder das beste Angebot machen. Ich werde nie vergessen, in Brasilien, ich glaube, das war 2023, war ich auf einer Reise und da hat das jemand mal sehr plastisch gesagt. Er hat gesagt, wenn die Europäer kommen, dann bringt ihr ganz viel Vorstellung und Moral mit und was wir alles machen sollen. Und wenn die Chinesen kommen, haben wir innerhalb von 3 Tagen einen Flughafen. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt und auch das ist Licht und Schatten, aber es trifft den Punkt ganz gut. Und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage. Das heißt, wir müssen uns in dieser Situation zwei Dinge bewusst machen. A, wir brauchen diese Länder, weil wenn wir noch multilaterale Initiativen machen wollen, dann brauchen wir die Stimmen dieser Länder. Und weil wir auch gemeinsame Interessen haben, also was wie maritime Sicherheit ist ja jetzt nichts nur, was die Ostsee betrifft oder so. Und das heißt, wir müssen uns bemühen um diese Länder. Also wir müssen bessere Angebote machen, glaubhafte Angebote. Und ich glaube auch, dass wir das Potenzial haben. Aber wenn wir jetzt natürlich gar nicht mehr auf deren Befindlichkeiten gucken, dann riskieren wir auch, dass wir da überhaupt also auch keine Rolle spielen. Und das wäre fatal. Und für mich ist auch vielleicht noch der allerletzte Punkt, diese Verkürzung, also dass wenn Sicherheit, natürlich geht es um Landes- und Bündnisverteidigung gegenüber Russland. Aber zum Beispiel Russland ist ja auch sehr, sehr aktiv, zum Beispiel in Afrika. Und auch da müssen wir ja gucken, wie wir den Einfluss vielleicht eindämmen können oder dem was entgegensetzen können. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu kurz jetzt in der Debatte. Also, dass wir gar nicht über Bande spielen oder auch um die Ecke denken, sondern dass es oft so ist, naja, wir können uns quasi diese moralische Politik und die Unterstützung von Ländern im globalen Süden nicht mehr leisten, aber dass wir das gar nicht tun, weil es moralisch ist, sondern dass wir das tun, weil es unseren Interessen entspricht, das kommt dabei oft zu kurz.
Ja, sind alles sehr, sehr wichtige Punkte, die Sie ansprechen, weil es letztendlich auch zeigt, dass die Wahrnehmung der veränderten, auch wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen, sagen wir mal, dem alten Westen und den aufsteigenden Entwicklungsländern oder Niedrig- und Mitteleinkommensländern sich sehr massiv ändert und zwar schon seit über 10 Jahren, also fast 20 Jahren eigentlich, seit 2008 sieht man, dass sich das grundsätzlich verändert, dass wir eigentlich den geringeren Anteil an der Weltwirtschaft haben. Und dass Europa sich da in einem Wettbewerb befindet und dass es da auch um eigenes Interesse geht.
Ja, es geht eben, es wird immer reduziert auf, wir finanzieren irgendwelche Radwege in Peru. Ich weiß nicht, wie oft mir diese Radwege in den letzten Jahren begegnet sind als Argument, aber das eigentliche Argument, dass zum Beispiel also China und Russland sehr erfolgreich auch Narrative im globalen Süden verbreiten, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und dass wir da viel zu wenig entgegensetzen, das wird für mich viel zu wenig diskutiert.
Genau, genau.
Und auch zum Beispiel, was ich total spannend finde, wenn wir jetzt gerade wieder über Krieg und Frieden reden, das ist zum Beispiel früher war das ja so, dass so große Friedensabkommen in Dayton oder in Oslo, weil das die Verhandlungsorte waren. Und ich finde es auch ganz interessant, wie viele Länder jetzt, also jetzt Pakistan jüngst, aber auch Katar, die Türkei beim Getreideabkommen, also wie die sich auch in solchen Bereichen aktiv als Spieler nach vorne positionieren und da tatsächlich diejenigen Länder sind, mit denen dann gesprochen wird und dass wir da eben auch nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, genau. Also wir haben da Boden schon längst verloren, aber sehen das nicht mal, sondern gehen nach wie vor davon aus, dass das nicht so richtig wirklich verlässliche Verhandlungspartner sind, aber verlieren aus den Augen, dass diese Orte ja notwendig sind und dass man mit Verhandlungsangeboten immer auch Risiken eingeht. Und diese Bereitschaft zeigen wir nicht mehr. Ne? Also würden Sie dann sagen, dass diese Überlegungen auch eine stärkere Rolle spielen müssten, beispielsweise in der nationalen Sicherheitsstrategie oder im Sicherheitskabinett oder auch in der europäischen Sicherheitsstrategie?
Ja, also ich finde, erstmal sollten wir uns genau angucken, was wir auch von diesen Ländern lernen können. Das ist nämlich einiges. Also ich war im März beim Resina Dialog in Neu-Delhi und da habe ich diese Aufbruchsstimmung auch erlebt und auch dieses Pragmatische und ja, die Welt ist jetzt so, aber wir versuchen jetzt das irgendwie anzupacken und zu gestalten. Also weniger diese Trauer um das Verlorene und auch überhaupt nicht rückwärtsgewandt, sondern wirklich nach vorne preschend. Und ich finde, da könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden. Das heißt nicht, dass ich jetzt die regelbasierte Ordnung auf den Müllhaufen der Geschichte werfen will, aber dass wir uns bewusst sind, dass es gerade eine neue Ordnung gibt, die entsteht und die sollte nicht ohne uns entstehen, sondern da sollten wir vorne mit dabei sein. Dafür brauchen wir Partner. Wir können von diesen Ländern viel lernen und können uns auch angucken, was die so für, ich glaube, auf Englisch würde man sagen, Coping Mechanisms, also so Bewältigungsstrategien, wie die damit umgehen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir, wenn wir über Sicherheit nachdenken, uns auch bewusst sind, welche Rolle die Instrumente spielen, die wir zum Beispiel im Auswärtigen Amt in der jetzt bald abgeschafften Abteilung S aufgebaut haben. Ich bin ja auch Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung und da kriege ich sehr hautnah mit, wie viele Akteure große Sorgen haben, dass sie komplett unter die Räder kommen, dass ihre Mittel massiv gekürzt werden. Und dass die ganze Bedeutung dieses Politikfeldes uns abhanden kommt. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht von einem Extrem ins andere rutschen. Also wenn wir vorher den ganzen Bereich Verteidigungsfähigkeit, Wehrfähigkeit, Abschreckungsfähigkeit vernachlässigt haben und uns sehr auf einen anderen Bereich fokussiert haben, dann heißt es jetzt nicht, dass wir quasi jetzt nur noch in diese Richtung gucken und diesen Bereich vernachlässigen sollen. Und natürlich, ich weiß, Mittel sind knapp, aber ich würde immer dafür plädieren, also diese Idee des integrierten Ansatzes, integrierter Sicherheit, das finde ich den richtigen Ansatz.
Genau, und mit erstarkenden Akteuren im globalen Süden haben wir ja eigentlich auch bessere Partner dann, um diese Instrumente zu nutzen und sind nicht mehr die einzigen, die da investieren müssen, sondern können da auch geteilte Lasten tragen. Also Sie plädieren für das gesamte Arsenal von Außenbeziehungen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube aber schon, dass es da auch so ein, also nochmal zurück zu meinem Besuch in Brasilien und dem Koffer mit der Moral, die wir dahin bringen. Also das ist schon was wir uns auch bewusst sein müssen. Das ist schwierig. Das ist auch für mich schwierig, den Kompass zu finden zwischen auch einer pragmatischeren Zusammenarbeit, wo wir vielleicht nicht alles eins zu eins, was wir als wertvoll und wichtig erachten, projizieren wollen oder auch zu Bedingungen von Kooperationen machen. Gleichzeitig aber trotzdem noch den Anspruch aufrechterhalten, dass wir eine Außen- und Sicherheitspolitik machen, als Deutschland, aber auch als Europa, die schon auch noch wertegeleitet ist. Also ja, das genau. Wäre für mich persönlich schon noch ein Anspruch, den ich hätte. Und da diesen Kompass zu finden. Und also, aber gerade im Bereich Multilateralismus, finde ich, kann man wirklich schauen. Also da gibt es noch wirklich ein Spektrum von Ländern, mit denen wir vertieft arbeiten könnten. Und man muss ja auch, finde ich, nicht immer in allem komplett übereinstimmen.
So ist es, ja.
Aber wenn man eine gewisse Übereinstimmung hat in einem Bereich, dann kann man da vertieft kooperieren und dann gibt es da großes Potenzial. Wir haben da vor 2 Jahren mal ein Projekt gemacht, da haben wir so eine Art Tinder für Multilateralismus erarbeitet beim ECFA, der hieß Multilateralism Matchmaker. Da haben wir das versucht, nach Themen aufzuschlüsseln und quasi zu identifizieren, wer könnten denn Partner für die EU sein. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass wir damals festgestellt haben, dass es auf EU-Ebene, aber auch auf deutscher Ebene meines Erachtens tatsächlich auch ein Denken in die Richtung gibt. Also man muss es halt jetzt nicht torpedieren, indem man auf der anderen Seite alle Mittel streicht, aber dieser Fokus auf neue Partnerschaften, das hat ja die alte, also die Ampel-Bundesregierung gehabt und diese führt es auch im Namen. Also es gibt schon, ich glaube, wir müssen es halt nur jetzt auch umsetzen und wirklich die Angebote auch machen.
Vielen Dank, das sind alles sehr gute Ratschläge, finde ich, um die Beziehungen auf eine andere Grundlage zu stellen und sich klarzumachen, dass wir ein starkes gemeinsames Interesse haben daran, dass multilaterale Regeln existieren, dass sie auch weiterentwickelt werden, um diese veränderten Kräfteverhältnisse abzubilden, aber um eben Institutionen zu haben, auf die wir uns verlassen können, die wir nutzen können, um Konflikte zu bewältigen, zu lösen oder auch zu verhindern.
Auch bei der Rede von Makani in Davos hat man ja gemerkt, dass die Europäer da möglicherweise auch eine Aufgabe haben und von vielen auch in der Rolle gesehen werden, diese Bündnisse jetzt aufzubauen. Das wird sicherlich jetzt die nächste Zeit eine große Rolle spielen, auch für die Europäer, diese Rolle zu erfüllen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen optimistisch nach vorne schauen mit Ihnen, Frau Pugirin, wo sehen Sie die Weltordnung und uns Europäer und Deutsche in 10 bis 15 Jahren? Haben Sie das Gefühl, da ist eher eine weitere Disruption zu erwarten. Haben Sie das Gefühl, dass wir den Weg zur Resilienz finden? Was dominiert bei dem Gedanken an die Zukunft, die natürlich sehr ungewiss gerade ist?
Wie heißt es so schön? Ein Optimist ist jemand, bei dem die Hoffnung über die Erfahrung triumphiert. Also insofern, wenn Sie jetzt sagen, ich wage einen optimistischen Ausblick. Vielleicht fange ich aber trotzdem mit den eher unschönen Nachrichten an. Also die Welt ist im Umbruch, das haben wir mittlerweile alle begriffen. Das wird sich auch nicht so schnell legen, meines Erachtens. Und die Konflikte und die Instabilität und vor allen Dingen auch die Unsicherheit sind Dinge, die uns begleiten werden. Unsicherheit haben wir im Verhältnis zu Russland. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde, wir müssen da schon von Worst-Case-Szenarien ausgehen. Nicht, weil die hundertprozentig eintreten müssen, sondern damit wir besser vorbereitet sind. Aber wir haben eine Unsicherheit im Verhältnis zu den USA. Da habe ich zum Beispiel die Hoffnung tatsächlich noch nicht aufgegeben. Mhm. Nicht, weil ich eine unbelehrbare Transatlantikerin bin, sondern weil ich die Vereinigten Staaten auch wirklich sehr anders kennengelernt habe. Also ich kenne da auch wirklich Kräfte oder Akteure, die eine andere Vorstellung haben von der Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt. Und die sind ja nicht weg. Also die sind ja immer noch da und die kämpfen ja um ihr Land. Also meines Erachtens ist diese Welt geprägt von Unsicherheit, von Krisen, Konflikten, Instabilität. Aber, und deswegen auch mit Blick globaler Süden, tun sich auch neue Fenster auf und unser Blick weitet sich auch. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen verabschieden von dieser Idee, dass es bald alles wieder so wird, wie es mal war.
Genau.
Das wird, glaube ich, nicht eintreten. Und ich würde mir hoffen, optimistisch, dass wir einen gestaltenden Anspruch bewahren, weil es mir wichtig ist, dass wir in Europa unsere Werte zumindest im Inneren aufrechterhalten. Das ist ja auch schon schwer genug. Und dass wir tatsächlich in der Lage sind, auch die Welt zu gestalten und nicht gestaltet zu werden. Und das Spiel ist noch nicht entschieden. Meines Erachtens gibt es dafür alle Anlagen. Und wenn genug Menschen dafür eintreten, dann hoffe ich, dass das auch klappt.
Vielen Dank für die optimistische Perspektive
in
dieser schwierigen Lage.
Ja.
Und vor allen Dingen vielen Dank für dieses wirklich wichtige und gute Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ja, liebe Zuhörerinnen, das war Über den Tag hinaus mit Jana Pugirin. Und ich frage am Ende nochmal an dich immer, was nimmst du als zentralen Punkt oder Emotion jetzt aus dem Gespräch mit?
Ja, so eine Mischung aus Skepsis und Zuversicht, würde ich sagen. Also einmal, ich glaube, der Schuss ist noch nicht wirklich gehört in Deutschland. Also sie hat es ganz deutlich gesagt, wir müssen mehr, nicht nur mehr für Verteidigung tun, sondern auch mehr für europäische Kooperation, also für die Europäisierung in der NATO. Und was es auch nicht geben wird, ist ein Zurück zu der alten Zeit. Und die Veränderungen in der Welt im Umbruch sind große, aber die können wir auch mitgestalten, wenn wir die richtigen Ansätze haben und eben insbesondere mit Ländern des globalen Südens mehr kooperieren.
Das fand ich auch gute Punkte von ihr und auch eine klare Ansage nochmal an die Bundesregierung, sich stärker offensiv und gestaltend in die Europäische Union, in die europäische Kooperation einzubringen und auch die zivile Krisenprävention eben nicht sein zu lassen bei aller militärischen und Sicherheitsvorsorge. Das waren wirklich, wirklich gute Punkte, sehe ich auch so. Auf jeden Fall gerne nachhören, teilen und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch Über den Tag hinaus einfach auf Spotify oder Apple Podcast oder irgendwelche Plattformen eurer Wahl. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und verpasst keine Folge mehr in der Zukunft. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.